Ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Ausgabe des Profcast. Und ich begrüße heute mal wieder einen sehr ausgewählten und ganz besonderen Gast, nämlich den Christoph Leier, mit AY geschrieben, nicht mit AI. Christoph Leier, wir haben uns über ein soziales Netzwerk kennengelernt, haben uns zweimal ausgetauscht, sogar schon einen anderen Podcast für seinen Kanal produziert. Und das war so geistig anregend und befruchtend, dass wir ganz spontan und sofort zugesagt gesagt haben, okay, da machen wir jetzt was auch für meinen Kanal. Also ich freue mich sehr, heute mit Christoph über Chaos zu sprechen und all die, die das Buch von Dietrich Dörner gelesen haben, ein emeritierter Psychologieprofessor, der nämlich einen Bestseller geschrieben hat, Die Logik des Misslings und wie strategisches Denken in komplexen Situationen aussehen kann, der weiß, worüber wir heute sprechen. Also, wie werden wir der Komplexität unseres Lebens, unserer Arbeit und vor allem der Informationsflut her? Dazu gleich mit Christoph.
Herzlich willkommen zum Profcast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
Ja, und wer denkt, dass jetzt digital was mit Christoph oder Christoph was mit digital zu tun hat? Ja, in der Tat, denn lieber Christoph, erstmal ein großes Hallo.
Hallo Gerald, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich super, hier zu sein.
Sehr gerne. Du bist ein IT-Nerd vor dem Herrn und du nennst dich Chaos-Hacker.
genau.
Und du bist aber als Chaos-Hacker und IT-Nerd kein Coder, sondern du bewegst dich irgendwo in der Zwischen, in der Welt zwischen ja, Business und IT-Welt. Vielleicht magst du das mal ganz kurz erörtern, damit wir wissen, mit wem wir hier sprechen.
Genau, ja, mache ich gerne. Also ich sage mal so rum, wenn ich Coder wäre, dann wäre das Chaos auf der Welt wahrscheinlich noch deutlich größer oder deutlich kleiner, weil nichts mehr funktionieren würde. Wo ich herkomme, ist aus, früher haben wir dazu gesagt, komplexe IT-Projekte. Heute sagt man dazu Digitalisierung oder Industrie 4.0. Also mein Spaß liegt immer daran, neue Systeme aufzubauen, Dinge aufzubauen, die es vorher in der Form noch nicht gab. Am liebsten Projekte, an denen andere vorher gescheitert sind oder wo halt nicht geklappt haben. Da springe ich super gerne rein. Da bin ich die Feuerwehr, das Sondereinsatzkommando, wie auch immer man das nennen möchte. Und gehe dann rein und versuche, die unterschiedlichen Themen zusammenzubringen und zu bereinigen. Und da bin ich eben immer an dieser Stelle, in diesem Dreigestirn, irgendwo zwischen den ITlern, dem Business und eben der Compliance, die ja heutzutage auch oft wichtig ist, und übersetze und bringe die Leute zusammen und ja, versuche die Themen dann eben auf die Zielgerade zu bringen.
Super, also du bist mittendrin in diesem Thema der digitalen Transformation unserer Wirtschaft, ja. Das heißt also, um nochmal das vielleicht ein bisschen zu fokussieren, bist du so im BI-Bereich, also im Business Intelligence-Bereich so unterwegs, ja? Also wo du dich damit beschäftigst, Geschäftsprozesse, Wertschöpfungsprozesse zu automatisieren, verschiedene Systeme miteinander zu verknüpfen, die Prozesse entsprechend anzupassen. Verstehen wir das richtig?
Das kann auch eine Komponente sein. Ich sehe mich an der Stelle, ich bin ein Generalist. Also ich habe viel Ahnung von wenig oder wenig Ahnung von viel. So rum ist es, glaube ich, richtiger. Meine Spezialisierung ist der Generalismus. Also ich kenne mich in gewisser Tiefe im BI-Bereich aus, mit KIs und. Aber überall nur so weit, dass ich im Endeffekt fähig bin, mich mit den Spezialisten zu unterhalten. Mhm. Und dann geht es darum, diese Themen zusammenzubringen. Mhm. Und aktuell ist mein Hauptthemengebiet zu schauen, wie können wir diese Themen, die sich ultraschnell entwickeln und sehr, sehr schnell bewegen, wie können wir die in Compliance-Strukturen, die wir in Firmen haben, unterbringen? Weil es bringt mir nichts, wenn ich über eine DevOps-Pipeline 25 Releases im Jahr raushauen kann, wenn ich für die Dokumentation für jedes Release ein halbes Jahr brauche.
Mhm. Ja.
Also mir geht es darum, diese unterschiedlichen Welten zusammenzubringen, zu schauen, okay, wie können wir compliant sein und trotzdem Digitalisierung betreiben und Gas geben.
Genau, das Compliance-Thema ist auch noch genau das dritte, die dritte Säule, ne, in der du dich da bewegst, nicht zu vergessen. Du hast gleich schon das Stichwort genannt, denn Hauptthema ist Chaos und wie beherrsche ich Chaos? Yes. Und es ist ja so, es ist ja für uns Menschen so, zum Glück sind wir Menschen und keine Maschinen. Ne? Also Maschinen sind ja in ihrer, sag ich mal, Genetik und in ihrem Algorithmus Chaos befreit. Selbst wenn das die Konsequenz möglicher KI-Handlungen durchaus Chaos verursachen kann in der Komplexität, ne? Das ist schon richtig. Wir Menschen sind auch eigentlich ganz gut organisiert trotzdem leben wir in einem Chaos und bringen noch unser eigenes individuelles Chaos mit hinein. Also wir potenzieren quasi Chaos der Außenwelt mit dem Chaos der Innenwelt. Und jetzt kommen mir so, als du dich so vorstellst, viele Gedanken. Also meine Studierenden beispielsweise sagen auch, ich bin auch in einem Chaos mit 20, 25 Jahren, weil ich muss so unglaublich viel lernen, ja, so unglaublich viele Themen, der ganze Bachelor und der Bachelorisierung hat dazu geführt, dass wir eben nicht mehr zu Experten, sondern eben auch eben genau zu Generalisten ausgebildet werden. Und das Problem und die Herausforderung der Generalisten-Generation ist ja nun, du musst von allem etwas wissen, das verknüpfen können, ohne dass du von etwas tiefergehende Ahnung hast. Ja? Und der David Epstein und Markus Böcker haben in meinem Haus- und Hof-Verlag Barrettlein, dem ich auch publiziere, deswegen kenne ich das Buch sofort und gut, das Buch geschrieben ist, Lebe der Generalist. Ja? Warum wir in einer spezialisierten Welt als Generalist erfolgreicher sind. Und sie sagen, dass die Spezialisierung eben nicht mehr der Schlüssel zum Erfolg ist, sondern dass bestimmte Fähigkeiten, Instrumente oder einfach verschiedene Themengebiete zu beherrschen, quasi dich in die Erfolgsspur bringt. Das widerspricht sich doch, oder? Denn wenn wir Chaos reduzieren wollen, dann müssen wir ganz viele Variablen auflösen, so wie wir das in der Differentialrechnung beispielsweise oder auch in der einfach angewandten Mathematik kennen, damit wir einfach den Punkt finden, auf den wir uns konzentrieren können. Widerspricht sich das nicht? Generalist und Chaos?
Nee, ganz und gar nicht. Ich würde gern zunächst auf einen anderen Punkt kommen, der mit dazugehört, und zwar, wie definieren wir überhaupt Chaos? Und für mich, du sagtest gerade, um Chaos zu reduzieren, ich bin der Meinung, wir können das Chaos nicht reduzieren. Metaphysisch könnte man vielleicht sagen, oder esoterisch, das Chaos ist die Schöpferkraft, die uns umgibt. Eine Definition, mit denen vielen arbeiten, ist die VUCA-Definition. Also die Welt ist volatil, unsicher, instabil. Sie ist komplex. Den Punkt hattest du auch schon angesprochen. Und sie ist eben ambiguous, also uneindeutig. Und diese Kombination aus diesen vier Dingern macht das Chaos aus. Und daran können wir relativ wenig ändern. Wir können zwei Dinge tun. Wir können es akzeptieren, dass es so ist. Das ist der erste wichtige Schritt. Und dann können wir schauen, wie machen wir uns diese Energie, die aus dem Chaos kommt, wie machen wir uns die zunutze? Also wie surfen wir die Welle, anstatt drin unterzugehen?
Okay, Definition Chaos, ganz wichtig. Zeigt ja nochmal, dass man das einfach auf die Außenwelt beziehen kann, als auch auf die eigene persönliche Innenwelt. Ja? Da kommen wir später vielleicht nochmal zu. Vielleicht nochmal zu diesem Dilemma, dass wir in einer Welt der Generalistenkompetenzen leben und da auch immer weiter hineingehen, einerseits und auf der anderen Seite aber letztendlich das Chaos draußen in der Außenwelt beherrschen sollen. Wie kann das gelingen? Ist das vielleicht tatsächlich die richtige Strategie des Generalisten?
Ja, ich glaube, die spannende Antwort auf diese Frage ist jein, ja und nein. Das Thema ist, glaube ich, keiner von uns kommt da allein durch. Das Chaos, das wir uns auch als Menschen selbst geschaffen haben, mit der Technologie, die wir an den Start gebracht haben, die Welt, die wir geschaffen haben, war vielleicht auch nie anders, wird heutzutage nur sichtbarer, ist keine, die wir allein bestehen können. Also der Generalist allein wird das nicht schaffen. Genauso wenig wie der Spezialist das alleine schaffen wird. Und ich glaube, um das Chaos zu surfen, um die Welle zu surfen, brauchst du unterschiedliche Zutaten. Die eine, die du schon im Endeffekt mit umschrieben hast, ist, du brauchst irgendwo einen gewissen Fixpunkt, du brauchst eine gewisse Stabilität. und du wirst sie nicht im Außen finden. Die einzige Stelle, wo du sie finden kannst, ist in dir selbst. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, sich selbst zu kennen, zu wissen, wo sind die eigenen Grenzen, wo sind die eigenen Fähigkeiten und Stärken, damit du dann mit dem Chaos umgehen kannst. Also du brauchst diesen Fixpunkt in dir selbst. Das ist für mich ein absoluter Schlüssel. Und dann kannst du auch das Chaos außen verwenden oder bist der Angelpunkt, mit dem du im Endeffekt die Welt aus den Angeln heben kannst, um das alte Beispiel zu nehmen.
Ich habe heute Morgen beim Sport einen interessanten Podcast zwischen unserem Volksphilosophen Precht und Volksmedienmenschen Lanz gehört. Die beiden haben sich unterhalten über dieses Thema und sie haben dann so interessante Begriffe aufgebracht wie die Aufbringungsgesellschaft und die verschwommene Gesellschaft etc. und haben sich dann auch gegenseitig, also gut, sind sie auch beide so um die 50, glaube ich, wenn ich es richtig habe, so um die plus 50 plus oder sowas in dieser Generation darüber gesprochen, ja, wie schwer es eigentlich für die Menschen ist, in diesen Informationsfluten überhaupt noch in der Tat ihr eigenes Selbst zu erkennen, weil wir leben, und das kommt jetzt von mir, in einer dauerhaften Ablenkungsgesellschaft, ne? Also indem wir nicht nur permanent auf unser Smartphone gucken, ob nun irgendwie da was passiert ist in dieser Welt, sondern wir sind auch Nachrichten-Junkies und so weiter und so fort. Und, es gibt so ein Buch, das heißt Master Mystery, in dem sind ganz viele Menschen interviewt worden weltweit, warum sie denn, also erfolgreich und auch teilweise prominente Menschen, warum sie erfolgreich sind. Und es gibt überhaupt kein festes Muster. Aber eins kann man erkennen: Sie sind in der Lage, in der Tat diese Informationswelt um sich herum stark zu fokussieren oder stark einzugrenzen und sich eben nicht von ihnen determinieren zu lassen. Ich glaube, und das ist ja auch so, kennen wir ja auch aus diesem Prinzip der Achtsamkeit, also auf der Grundlage buddhistischen Denkens und Handelns. Achtsamkeit bedeutet ja auch immer, auf sich zu gucken, nicht aus Selbstegoismus, ne, oder Narzissmus wohl meinen, sondern auf sich zu gucken, was du gerade sagst, was bin ich, wie erkenne ich mich, was ist wichtig für mich, ja, was ist wichtig für mich für den heutigen Tag oder was war wichtig für mich in der Retrospektive am Abend aus diesem Tag heute. Mhm. Jetzt ist das natürlich so, in der digitalen Transformation, in denen wirklich immer höher, schneller, weiter das Tempo in den Unternehmen anzieht und die Mitarbeiter vor allem auch mitziehen dürfen, und glaub mir, ich coache eine ganze Menge, die auf dieses Tempo eben nicht mitgehen können, es ist ganz schwierig für sich selbst zu erkennen. Ja, sie können nicht mehr so richtig funktionieren. Sie laufen nebenher, weit hinterher teilweise und und fühlen sich eigentlich von außen nach wie vor gesteuert. Ja, was kann man tun? Ich stelle mir gerade selber die Frage, außer jetzt da umfassendes Coaching und tiefenpsychologisch irgendwie zu arbeiten. Was kann man den Menschen mitgeben? Wie schaffen sie es, nicht mehr nebenher oder hinterher zu laufen, sondern aus sich selbst heraus die Transformation zu begleiten? Was sind da deine Beobachtungen?
Also ich glaube, die Transformation kann immer nur aus einem selbst kommen. Oh. Sie kann nie von extern kommen.
Das, auch wenn der Chef sagt, so ab morgen haben wir eine neue KI, damit muss das so und so laufen, der Prozess sieht morgen ganz anders aus, macht mal. Auch dann?
Auch dann. Also im Endeffekt sind das ja alles nur Einflüsse von außen. Ob mich das stresst, ob mich das vom Kurs abbringt, ob mich das in einen Burnout treibt, hängt daran, wie ich über diese Sache denke, die da von außen kommt. Ein Beispiel, du bist ja auch Sportler, wenn du eine deftige Trainingseinheit machst. Mhm. Du bist, glaube ich, auch Läufer, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Ja, Radfahrer,
okay. Fitness. Du bist auf dem Rad unterwegs und gehst einen guten Berg hoch. Mhm. Und oben kommst du an und dann spürst du deine Waden. Mhm. Die ziehen und brennen so ein bisschen und dann bist du da. Und alles ist okay. Jetzt überleg dir mal, du hast dasselbe Gefühl in den Waden, während du am Schreibtisch sitzt. Ist dann auch alles okay? Nee, dann stresst dich das. Dass, oh Scheiße, was ist jetzt los? Was passiert hier? Also die Frage ist, wie bitte?
Falsche Ursache-Wirkung.
Ja, wir attribuieren die die Dinge zu einem Stressor, der erstmal neutral reinkommt. Und dadurch wird das entweder so, yes, gut, geschafft, mhm. oder zu einem, oh shit, what happens? Mhm,
Absolut, ja. Aber trotzdem, wie kriege ich jetzt als Führungskraft? Jetzt bin ich beispielsweise Marketingleiter. Ich habe so ein Team da mit 5 Leuten. Jetzt kommt irgendwie der Geschäftsführer an und sagt, so, ihr müsst jetzt hier Big Data Management machen und jetzt haben wir eine teure Software eingekauft und so weiter. Das bringt ganz viele neue Aufgaben mit. Und jetzt sind meine Mitarbeiter, mein Team ist jetzt stark verunsichert. Was kann ich diesem Team jetzt sagen, wenn jetzt solche Veränderungen, solche rapiden Veränderungen kommen, die zunächst ja erstmal mehr Komplexität und damit in der subjektiven Wahrnehmung erstmal mehr Chaos verursachen? Was sage ich, was sage ich denen? Hey, bleib cool, wird schon, Papa wird schon richten oder wie?
Also in der Teamumgebung gibt es für mich eine Riesenantwort. Es sind mehrere, die zusammenspielen, ich gebe es zu. Mehrere Antworten, die zusammenspielen, um mit Chaos umzugehen. Das eine, wenn du als Führungskraft in so ein Thema reingehst, ist Vertrauen. Vertrauen in dein Team und Vertrauen, mit dem es gilt, in Vorschuss zu gehen. Du wirst selbst von deinem Team kein Vertrauen bekommen, wenn du kein Vertrauen reingibst. Die zweite wichtige Zutat ist Autonomie. Und zwar in einem chaotischen Umfeld können wir als Führungskraft nicht alles kontrollieren. Es ist schlicht unmöglich. Und da spielen die beiden Sachen dann nämlich auch zusammen. Es gilt, meine Leute zu enablen, dass sie in einem eigenen Bereich tätig sein können, ohne dass ich steuernd eingreifen muss, außer in Ausnahmesituationen eventuell. Und dann habe ich, nehme ich gleich auch das Vertrauen mit. Ich vertraue denen, die kriegen das hin. Alles gut, alles easy. Und wenn ich diesen Gedanken umsetze auf der Ebene des Einzelmitarbeiters, auf Ebene eines Subteams, eines Teams, dann schaffe ich eine Struktur, die sehr dynamisch mit chaotischen Situationen umgehen kann.
Okay. Das heißt, es hat ja auch ein bisschen was mit Fokussierung zu tun, ne? Also ich muss ja schon dann sehen, dass ich meinem Team und jeden Einzelnen quasi den neuen Fokus gebe. Also quasi, sie gucken quasi schon die ganze Zeit durch ein Weitwinkelobjektiv, ja, und jetzt verändere ich das Objektiv mit einer, was weiß ich, größeren Brennweite, mehr Tele drauf. Und ich musste sagen, Leute, wenn ihr jetzt durchguckt, dann sieht es anders aus.
Ja, ja. Das ist ein Thema, was, glaube ich, ganz, ganz stark auch mit dem Vertrauen zusammenspielt. Kommunikation. Ein Coach hat mal zu mir gesagt, Christoph, du kannst niemals überkommunizieren. Also ich bin jemand, der immer gucken muss, dass er mehr Kommunikation macht. Die mit mir zusammenarbeiten werden, das vielleicht bestätigen, vielleicht auch nicht. Ich vermute es schon.
Was meinst du, Christoph, mit Überkommunikation? Also dasselbe 3-mal sagen oder was meinst du?
Im Zweifelsfall auch, ja. Also die Sachen kommunizieren und zwar nicht nur das Was, sondern auch das Warum. Also was ist der Sinn dessen, was wir hier tun? Was ist das Ziel dahinter? Was ist der übergeordnete Zweck? Wozu bist du da als Mensch? Also die Tätigkeit des Einzelnen in den Gesamtkontext stellen. Und das ist für mich die Aufgabe von der Führungskraft in einer chaotischen Umwelt und in der modernen Umwelt. Diesen Kontext herzustellen zwischen dem Wirken eines Einzelnen und der Auswirkung aufs Ganze.
Ist denn die Führungskraft denn nicht quasi so ein Filter, wie so ein Kaffeefilter? Also oben kommt Wasser raus, unten kommt Kaffee raus in der Kanne. Ist das, also hat die Führungskraft eine Filterfunktion? Muss sie also quasi, wenn jetzt 1000 Nachrichten von außen reinkommen und dann sehen, okay, es kommen 1000 Nachrichten, aber ich gebe nur eine weiter, ist das deren Aufgabe?
Ja, und das ist keine einfache Aufgabe, weil ich sagte vorher schon, du kannst nicht überkommunizieren und mein Ding ist auch, ich filter oftmals zu stark. Das Ding ist aber, wenn du zu wenig Infos weitergibst, dann können die auch wieder nicht wirken, weil ihnen unter Umständen ein wichtiger Parameter fehlt für ihre Entscheidung. Also es gilt zu filtern, zum Beispiel wenn Druck von oben kommt, dass du den nicht weitergibst, unnötigerweise. Aber Informationen, die die Leute brauchen, um wirksam zu werden, dass du die möglichst komplett weitergibst und gern auch wiederholst. Es gehen immer wieder Themen verloren.
Naja, das ist gut. Das ist ja eh originäre Führungsaufgabe. Ne? Ich denke, das hängt auch sehr stark ab von dem praktizierten Führungsstil. Also wenn ich jetzt ein Team habe, dem ich den Wert der Selbstorganisation ganz hoch halte, dem ich also auch von meinem Team erwarte, sehr selbstorganisiert die Arbeit zu managen, durchzuführen, sich selbst auch Ziele zu setzen. So gerade in agilen Umgebungen haben wir das ja sehr häufig. Ne? Dann muss ich natürlich schon deutlich mehr Informationen durchfiltern. Aber auf der anderen Seite wissen wir, dass es Mitarbeiter gerne auch so die Anweisung wollen. Ne? Also so manche Studenten sagen dann zu mir irgendwie so, Lemke, warum dauert die Vorlesung so lange? Weil das, was da letztendlich der Kern da ist, das können sie auch in 2-3 Sätzen sagen, ja. So, und so geht es mir im Übrigen aber auch mit manchem Buch und manchem Autoren. 300 Seiten und ich lese sie und finde es dann durchaus eine unterhaltsame Lektüre im günstigsten Fall, schlage es dann aber zu nach 3 Tagen und überlege mir, was ist jetzt so die Botschaft, ja? Blähen wir also nicht manchmal vieles zu sehr auf? Brauchen wir also einen neuen Informationspragmatismus? Oder brauchen wir vielleicht so, als sind wir Menschen vielleicht tatsächlich so die Information Broker? Oder brauchen wir vielleicht sogar eine neue Informationselite in unserer Gesellschaft, die in der Lage sind, diese Informationen herunterzubrechen für die Menschen, die sie brauchen und mit denen sie arbeiten können?
Das ist eine schwierige Frage. Und ich glaube, ich würde sie auf der persönlichen Ebene beantworten wollen. Und zwar, glaube ich, ist es notwendig, dass sich jeder, der in dieser Welt zurechtkommen will, damit auseinandersetzt, wie er Informationen filtert. Wir kriegen ja aus dem Außen unglaublich viele Informationen. Und im Zweifelsfall, das Beispiel, was du gerade hattest, auch vom Vorgesetzten eventuell mehr Informationen, als wir brauchen. Die Frage ist, wie setzen wir unsere persönliche Filter, dass die Informationen durchkommen, die wir brauchen, und wir nicht mit einer Unmenge an unnützen oder sogar schädlichen Informationen überladen werden. Wir denken, unsere, da kommt der Nerd durch, die I/O-Kapazität, also Eingabe-Ausgabe unseres Gehirns, wie viel wenige Bits das sind und wie viel Zehntausende Byte an Informationen jede Sekunde auf uns einströmen. Wir haben da einen gigantischen Mismatch. Und da eins der Themen eben, um auch mit dem Chaos zurechtzukommen, ist, wie du schon sagst, der Fokus. Und im Fokus gibt es im Endeffekt 3 Bereiche, an denen du arbeiten kannst, wo du selbst für dich auch aktiv sein kannst. Das eine ist, was hilft mir, in den Fokus zu kommen? Da gibt es eine Reihe Trigger, die unterstützen. Das zweite ist, wie kann ich im Fokus bleiben, wenn ich mal drin bin, dass ich nicht abgelenkt werde. Und das dritte ist eben, wie reduziere ich alles andere außer dem, worauf ich mich nicht fokussieren muss. Mhm. Und das ist für mich ein Schlüsselding. Wirklich gnadenlos ausmisten bei den Sachen, die so um einen rum sind. Beispiel bei mir, auf meinem Schreibtisch ist kein Handy. Das Handy liegt hinter mir, in meinem Rücken. Mhm. Also es ist nicht bei mir in der Sicht drin. Ja. Also weil du so ein Mobilgerät irgendwo in deinem Sichtbereich hast, ist dein Gehirn schon mal ein bisschen abgelenkt und überlegt so, okay, könnte da jetzt was Spannendes sein? Könnte ich eventuell was verpassen?
Das ist natürlich, ja klar, das ist natürlich spannend. Also wir wissen alle, dass wir diese Effekte haben, sobald das Handy auf dem in greifbarer, also in der Griffnähe und in der Sichtnähe sich befinden, dass wir, auch wenn es ausgeschaltet ist und keine Nachrichten aufpoppen, wir trotzdem immer wieder an das denken, also unser Gehirn immer wieder an das denkt, was da jetzt gleich kommen könnte, ja. Also die neuen Nachrichten von N24 und so weiter und so fort.
Da gibt es eine spannende Studie der Universität in Berkeley. Mhm. Es muss noch nicht mal das eigene Handy sein. Die haben mal Versuchsaufbau gemacht. Die Studenten wurden in einen Raum gerufen und dort saß der Professor, der hat denen Aufgaben gestellt. Und bei der Hälfte der Studenten lag das Handy des Professors auf dem Tisch, ja. Bei der anderen Hälfte nicht. Okay. Und die, bei denen das Handy auf dem Tisch lag, hatten eine um 30% reduzierte Effizienz bei der Lösung von Aufgaben.
Ja, in der Tat, ne? Ja, ja. Okay, also ja, da greift doch dann doch der Homo economicus immer wieder durch, ne? Dass wir eigentlich im Grunde genommen als soziale Wesen uns doch wieder immer wieder instrumentalisieren lassen. Und ja, und es gibt da auch interessante Experimente, ne? Also mit Kontrollgruppen. Ich erinnere mich an ein Experiment einer Universität, die gesagt hat, okay, wir nehmen mal 500 Leute in eine Gruppe mit dem Handy und eine Gruppe ohne Handy, geben denen bestimmte Aufgaben und schauen, in welcher Zeit kommen sie, mit welcher Qualität, also mit welchem Ergebnis bearbeiten sie diese Aufgaben. Und es war in der Tat so, obwohl die Gruppe mit dem Handy alle Informationen über Google etc. dann zur Verfügung hatte, waren sie nicht nur langsamer in der Zeit, sondern auch die Durchschnittsnote des Aufgabenergebnisses war um eine ganze Note schlechter nach Schulnotensystem als jene Gruppe, die das nicht hatte. Und das ist eigentlich interessant, denn wir sagen, okay, Komplexität reduzieren kann in der Tat dann auch zu besseren Ergebnissen führen, ja.
Exakt.
Okay, man müsste so natürlich solche Studien wiederholen, damit sie dann auch irgendwann evident werden, das wissen wir natürlich auch, klar. Aber es zeigt auf jeden Fall ja, Tendenzen. Wir sehen auch, dass Komplexität vor allem, so hat es Dörner ja sehr ausführlich auch erforscht, vor allem durch Intransparenz und durch Hypothesen entstehen. Das erlebe ich in der Wirtschaftspraxis auch immer wieder, dass du in einem Unternehmen, gerade wenn du jetzt so Change-Projekte, Transformationsprojekte beobachtest, begleitest, vielleicht sogar in ihnen wirkst, dass meistens die Mannschaft, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, entweder gar keine oder unzureichende Informationen haben, darüber haben wir gesprochen, aber vor allem dann auch eigene Hypothesen formulieren. So im Sinne, eine Hypothese, so im Sinne wie, ach, das hatten wir früher schon, das wird auch deswegen heute nicht klappen.
Ja, das ist, das spielt uns das Gehirn ja einen Streich. Das ist ja in der Zwischenzeit auch recht gut erforscht. Unser Gehirn, relativ klein von der Körpermasse her, verbraucht trotzdem 20% Energie. Das heißt, eine wichtige Funktion im Energie ist Energiesparen. Mhm. Und das Schlüsse ziehen aus etwas, aus Daten, die da sind, aus unvollständigen Daten, ist eine Möglichkeit, Energie zu sparen. Mhm. Ich muss nicht drüber nachdenken. Straightforward. Und das ist eben so ein Ding. Wir sehen drei Themen. Schwan ist weiß. Okay. Schwan ist weiß. Schwan ist weiß. Okay. Schwäne sind weiß. Mhm. Also unser Gehirn ist eine Mustererkennungsmaschine. Mhm. Und da ist gar nichts Schlimmes dabei. Das ist gut so. Anders würden wir nicht funktionieren. Ich habe vorher von dieser Unmenge an Informationen gesprochen, die auf uns einströmen. Anders als mit Mustern würden wir gar nicht mit dieser Menge an Informationen zurechtkommen. Das Thema ist, es gilt, sich das bewusst zu machen und die Muster zu hinterfragen, die wir verwenden und sie im Zweifelsfall auch anzupassen. Mhm. Also jedes Muster, das wir interpretieren, ist nichts anderes wie eine simple Konditionierung. Okay, nicht immer die ganz simple Konditionierung, aber vom Prinzip her der Konstrukt, ja.
Klar, Muster sind dafür da, zu konditionieren. Ne? Das ist deren Vorteil. Ne? Macht man in Algorithmen ganz genauso. Ja? Gibt man auch Muster vor, beziehungsweise man entwickelt Muster, die man dann durch ganz klare Ursache-Wirkungsabläufe dann standardisieren kann. Ja, klar.
Genau. Und da haben wir ja dieselben Baustellen an der Stelle. Ja. Ich erinnere mich an die KI vor einigen Jahren. Da wurde eine Bilderkennungs-KI gemacht und die sollte Wölfe erkennen. Ich weiß nicht, ob du dieses Experiment kennst.
Mhm, kenne ich ja. Mhm.
Und die hat super funktioniert, die hat alle Wölfe erkannt, bis irgendjemand einen Wolf, ein Bild von einem Wolf eingestellt hat, der im grünen Gras war. Mhm. Hat nicht mehr funktioniert. Ja, warum? Weil das Ding hat gelernt, Schneewolf. Schnee mit Tier drauf, Wolf. Mhm.
Ja, in der Tat. Das wissen wir ja auch von den unzähligen Probefahrten von Tesla und Google Car und so weiter. Ne? Dass dann bestimmte Schilder dann im Regen nicht erkannt werden. Da sind ja dann auch Unfälle passiert, schrecklicherweise. Ja. ja, womit dann die Schwächen der KI zum heutigen Stand natürlich angesprochen sind. Okay, du sagst also, okay, wir müssen eigentlich, um Chaos zu beherrschen, das ist der erste Hack, sollen wir uns selber kennen. Okay, Hack Nummer zwei ist, wir sollten uns stärker fokussieren, nicht nur auf das, was uns ausmacht, was mich als Menschen ausmacht, mit einem ganz bestimmten Merkmal, Wert, mit einer Beschreibung, sondern vor allem auch auf das, was wir tun, fokussieren. Mhm. Okay, soweit klar. Aber jetzt kommt wieder Folgendes. Jetzt hast du eine Stunde meditiert, das mal so als Szenario machen. Dann weißt du, okay, ah, heute willst du richtig was schaffen, ja? Heute willst du, keine Ahnung, schreib gerade ein Buch, heute willst du 10 Seiten schreiben. So, das ist das Ziel für den heutigen Tag. Dann fokussiere ich mich quasi, ich mache mein Lieblingslicht an, mein Lieblingstee, meine Lieblingssitz oder Liege oder was auch immer Position oder stehe am Schreibtisch oder und dann lege ich los. Und schwuppdiwupp passiert drittens, das Handy springt wieder an. Okay, oder es ruft jemand an und sagt, oh, Krise, wir müssen jetzt wieder was anderes machen und so weiter und so fort. Also wie schaffe ich es denn, Hack Nummer 3, auf Kurs zu bleiben?
Ja. Ich will erst noch kurz den Link zwischen Hack 1 und Hack 2 bringen. Sich selbst kennen ist der erste Teil. Das wird dann powerful, wenn wir es mit dem Teil 2 verbinden, nämlich der Fokussierung. Weil wenn ich mich selbst kenne, weiß ich, welche Themen mir liegen, wo meine Stärken sind, wo meine Schwächen sind und ich kann mich auf die Stärken fokussieren. Mhm. Und das führt direkt mit zum Hack 3, nämlich auf dem Kurs zu bleiben, funktioniert dann viel besser, wenn du in einem Thema drin, Themen, die uns gefallen, sind oft einfacher, Themen, die uns nicht gefallen, sind nicht so einfach. Die Frage ist, und das ist ein sehr cooles Tool, wie kannst du ein Thema, das dir jetzt nicht gefällt, das du aber trotzdem machen musst, ich zeichne Anführungsstriche in die Luft, Steuererklärung, was kannst du machen, um das Thema für dich spannender zu machen, dass du neugierig auf dieses Thema bist? Ein Tipp, ich zeige es hier in die Kamera, ist eine Sanduhr.
Du hättest eine Sanduhr in
die Kamera. Du baust dir künstlich einen Druck auf, eine Timeline, die gar nicht da ist. Dein Gehirn weiß das aber nicht. Du suchst dir irgendein Thema innerhalb dieser Kiste, was interessant ist. Wenn du Zahlen spannend findest, wie das Thema Steuererklärung, dann wie oft in deiner Steuererklärung kommt eine Zahl mit der Quersumme 23 vor? Also such dir Themen heraus an deiner Tätigkeit, die nicht interessant ist, die für dich interessant sind, die es spannend machen. Und ein Thema, was super, super hilfreich ist, sind Baby Steps.
Baby Steps, ja, was ist das?
Baby Steps. Teile dein Ziel, deine Aufgabe in kleinste Schritte ein. Beim Sport wird man zum Beispiel sagen, okay, noch bis zur nächsten Laterne. Okay, eine mache ich noch. Und dann, yes, geschafft. Und okay, eine noch. Ich hatte einmal ein Event, da musste ich es runterbrechen bis auf einen Schritt, weil gar nichts mehr ging. Mir hat das Knie weh getan. Ich musste rückwärts laufen. Ich bin rückwärts den Berg runtergelaufen, weil es nicht mehr anders ging. Und genau dasselbe kannst du auch bei deinen Tätigkeiten verwenden. Beispiel Buch. Du willst 10 Seiten schreiben. Nein. Du willst einen Satz schreiben. Yes, ein Satz, zack, nächster. Okay, und jetzt noch ein und noch ein. Und ruckzuck hast du einen Absatz zusammen. Und dann, okay, gut, lass uns noch einen Satz machen. Immer Baby Step für Baby Step für Baby Step. Ein Schritt nach dem anderen. Und das sind dann interessanterweise nämlich auch Trigger, die dein Smartphone sonst nutzt. Das sind alles kleine Dopaminausschüttungen. Dopamin ist das, was wir Junkie-mäßig konsumieren, wenn wir durch Instagram scrollen und das nächste coole Video suchen. Das ist das, was dann produziert wird, wenn unser Handy im Hintergrund klingelt und wir denken, oh, Message, was passe ich da eventuell? Und genau das können wir mit diesen Baby-Steps selbst produzieren. Das heißt, mit diesen Baby-Steps schaffst du es, deine eigene Biologie, Dopamin, das Gehirn, für dich zu verwenden, anstatt gegen dich zu verwenden. Ja, und und der andere Part, du hattest gerade davon gesprochen, was passiert, wenn wenn dann Ablenkung reinkommt. Da ist das Harte, es sorgt dafür, dass keine Ablenkung da ist. Ich weiß, das geht nicht immer zu 100%, aber es geht an vielen Stellen. Bei mir, ich habe außen an der Tür oft einen Zettel dran, direkt über der Türklinke kleben. Wissen die Leute, da kommt keiner rein. Dann ist das, wenn ich tief an einem Thema arbeiten will, dann sind die Handys aus. So wie jetzt bei der Aufnahme, da ist kein Outlook am Rechner offen. Da sind keine Benachrichtigungen an. Da ist der Ton aus, bis auf die Musik, die ich hören möchte. Sprich, schalt alles ab, was dir nicht nutzt. Alles weg, raus aus der Sicht, was dich eventuell ablenkt. Du hast irgendwo noch einen To-Do-Zettel, der Sachen drauf hat. Mach die Wäsche, weg damit, zur Seite, brauchst du nicht dafür. Clean, sauber, ausmisten.
Ja, man glaubt gar nicht, wie produktiv man in kurzer Zeit sein kann, wenn man diesen Fokus für sich findet, wenn man diese Step-Logik oder diese Baby-Step-Logik angeht, die ich auch praktiziere, jetzt ganz unbewusst im Übrigen. Jetzt, wo du es sagst, wird man das erst wieder bewusst. Und da kann man unglaublich produktiv werden, wirklich. Also so diese, es ist in der Tat so, wenn du sagst, okay, du willst heute 10 Seiten schreiben oder du willst heute 30 Kunden anrufen oder du willst heute 15 Termine machen, da bist du ja schon erschlagen, bevor du den ersten hast. Ja, wenn du diese Komplexität der Aufgaben und der Termine und so weiter siehst. Statt einfach zu sagen, okay, heute ist ein Tag, ich gehe rein, ich fange erstmal an, ich gucke erstmal und selbst wenn mir nichts einfällt, ja gut, dann hole ich mir halt noch den zweiten Tee und so weiter. Ich habe auch noch einen Hack. Du hast ihn schon angesprochen. Und zwar Musik. Ich habe mir extra einen Kopfhörer gekauft. Viele, alle Menschen haben einen Kopfhörer, irgendwelche Earbuds oder sowas, die sie so reinfriemeln und so weiter, ohne Frage. Aber ich habe mir so einen umschlossenen Kopfhörer gekauft. Du siehst ihn hier und der hat so ein ANC-Programm drauf, ne? So ein Noise-Canceling-Programm. Mhm. Wenn du das aktivierst, da kriegst du nichts mehr mit. Ja, du zeigst es gerade auch in die Kamera. Kriegst dann wirklich nichts mehr mit, außer es steht jemand vor dir und winkt ganz wild. So ist es bei mir denn zu Hause privat. Und es ist auch wirklich wissenschaftlich erwiesen, dass Musik einfach ein ganz wichtiger Trigger sein kann. Ne? Das kann sowohl neue Musik sein, als auch die gewohnte Musik. Einfach dann auch mal, wenn dir nichts einfällt, kurz den Kopf an die Decke zu heben oder hochzuheben vom Schreibtisch und irgendwie nochmal zu horchen, irgendwie so, boah, ey, das war eine Stelle. Vielleicht hast du sogar noch eine Assoziation, ja? Dann ist es keine Ablenkung, aber es bringt dir so einen intrinsischen Motivator rein in die ganze Sache und kannst du wieder weitermachen. Also ich kann nur sagen, wer also wirklich konzentriert immer Stunde, zwei Stunden dringend und schnell eine Steuererklärung fertig machen will oder einen Text schreiben will oder, Kopfhörer auf und wirklich abkapseln von der Umwelt. Ja.
Und weißt du, warum das ganz oft funktioniert? Das ist ein konditionierter Trigger für dich.
Genau.
Du hast da irgendwas damit verbunden. Bei mir ist einer so ein Song, der super geil funktioniert, von AC/DC, Hell's Bells.
Ach, brutal, gut, ja.
Und zwar, meine Connection damit ist, ich habe früher Triathlon gemacht und es war die Startmusik. Du warst in Kraichgau am Großen See. Du bist da im Morgengrauen, hast so 100 Athleten um dich rum. Du stehst am Seeufer im seichten Wasser und dann geht Hell's Bells los. Und es kommen die drei Glocken und dann hauen die einen Kanonenschuss raus. Die haben da von einem Schützenverein, haben sie so eine Kanone da. Bam! Und dann geht's los und alle gehen ins Wasser und man sagt dazu, die Waschmaschine geht los. Also alles schäumt. Und dann bist du voll drin, also bist 200% drin in dem Thema. Und das ist für mich so ein Ding, der funktioniert. Und sowas haben ganz, ganz viele. Mm-hmm. Und dann, nutzt solche Sachen für euch, für dich.
Ja, ja, da hat sicherlich jeder so seine ganz individuelle Erfahrung, ohne Frage. Also wir erzählen hier mit Sicherheit kein Rocket Science. Ja, aber wenn es darum bleibt, wirklich auf Kurs zu bleiben, also wirklich in komplexen Umfeldern, in einem Großraumbüro oder wo auch immer, da wo viel um dich herum ist, visuell wie auditiv, zu gucken, okay, was will ich jetzt machen, welchen Fokus brauche ich dafür und wie bleibe ich jetzt dabei für eine Weile, Stunde, zwei Stunden, damit ich das endlich wegwuppe. kann man wirklich unglaublich produktiv sein. Und man darf nicht vergessen, auch das ein Hack meinerseits, es gibt auch immer eine Belohnung danach, währenddessen.
Exakt.
Also nach einer Stunde, zwei Stunden, ich weiß nicht. So bei zwei Stunden ist bei mir aus, da muss ich dringend eine Pause machen. Wenn ich also zwei Stunden hochkonzentriert arbeite, muss ich nach zwei Stunden spätestens eine Pause machen. Ja. Es gibt eine Belohnung.
Belohnungen sind super hilfreich. Ja.
Ne? Ja. Im ungünstigsten Fall ist es was Süßes, was ich oft vermeiden kann, nicht immer. Aber es ist dann halt irgendwie ein Tee oder es ist einfach irgendwie, keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach mal duschen, was ich vielleicht noch vorher noch nicht gemacht habe, oder ich mache jetzt das Telefonat. Und ich kann nur sagen, hochkonzentrierte Arbeit hat eine so unfassbar motivierende Konsequenz. Weil du ganz genau weißt, du hast jetzt da was gemacht. Und selbst wenn du nicht fertig geworden bist, du bist aber in der Lage, das zu reproduzieren, die Situation. Mhm. Sodass du entweder heute oder am morgigen Tag daran weitermachst und dann wirst du wieder ein großes Stück weiterkommen. Ja. Und viele Menschen fragen mich, weil ich habe jetzt schon, schreibe jetzt an meinem 11. Buch, wie machst du das mit dem Buchschreiben? Weil es ist ja schon eine Qual, dieses Zeugs, ja, so 200, 300 Buchseiten da zusammen zu kloppen. Das geht nicht von Montag auf Dienstag, da musst du ganz lange dranbleiben. Aber genau das ist es, wirklich. Satz für Satz, Seite für Seite, Kapitel für Kapitel und irgendwann, bumm, kommt der Tag, hey, du bist ja fertig, du musst nur noch die Fehler rausholen.
Ja, dann machst du als Nächstes, ja, genau. Ja. Und weißt du, warum das für dich funktioniert?
Nein.
Weil du ein Junkie bist.
Junkie?
Ja, das ist Dopamin. Du produzierst dir selbst du triggerst dein Gehirn, Dopamin auszuschütten. Hm. Jedes Mal, jedes dieser Erfolgserlebnisse gibt dir Dopamin. Dopamin ist, ich weiß jetzt einen genauen Faktor nicht mehr, ich habe Faktor 10 effektiver wie Kokain in Erinnerung. Weiß jetzt nicht, nagelt mich nicht fest mit dem Faktor, aber es ist potenter als Koks, das wir kaufen können. Du versorgst dich selbst, man nennt es teilweise auch das Hormon des Glücks, du versorgst dich selbst mit Glücksgefühlen, indem du dir diese Erfolgserlebnisse schaffst. Und wenn du für dich erkannt hast, was als Trigger für dich funktioniert, dann kannst du auch in diesem Bereich dich aktiv reinbringen und es immer weiter treiben, immer weiter treiben. Mhm. Ein Punkt hast du gerade angesprochen, nach so circa zwei Stunden brauchst du einen Break. Auch dieser Zeitraum ist für jeden von uns ein bisschen unterschiedlich. Meistens liegt er irgendwo im Bereich zwischen 60 und 90 Minuten. Du hast eine Hochphase, das ist der Ultradian Rhythm, und dann hast du eine Tiefphase. Mhm. Und gegen diese Tiefphase kannst du ankämpfen, das bringt aber nichts. Du wirst dann nicht mehr produktiv sein. Und dann ist genau das Richtige, wie du sagst, dann machst du einen Break, gönnst eine schöne Tasse Tee, hörst ein paar Minuten lang Musik und dann kannst du aber auch irgendwann wieder weitergehen. Aber ja, mach einen Break. Vier Stunden durchpowern funktioniert meiner Erfahrung nach nicht.
Und ich habe jetzt noch den letzten Hack. Das hat nicht nur Rolf Dobelli in seinem letzten Buch sehr ausführlich beschrieben, obwohl es vielleicht gar kein Buch wert sein muss, weil die Botschaft sehr einfach ist. Lese keine Nachrichten.
Yes.
Lese keine Nachrichten. Halt dich frei von Nachrichten. Halt dich frei von sozialen Netzwerken. Das heißt ja nicht, dass du alle Accounts löschen musst. Die Wirkung von sozialen Netzwerken ist ohne Frage hier und da mal ein interessanter Impuls und hier ohne Frage auch mal ein interessanter Kontakt. Wir haben uns ja auch so kennengelernt. Aber das kann man mal eine halbe Stunde pro Tag organisieren, so etwas zu gucken, okay, wo ist was Interessantes dabei, dass ich mich hinsetze und sage, ey, ich suche jetzt interessante Leute, ich gucke mich mal eine halbe Stunde um. Oder ich gucke mal, was meine Best Friends für neue Medien produziert haben im sozialen Netzwerk. Aber dann muss das auch wieder vorbei sein, ja. Und bloß keine Nachrichten lesen. Und je verrückter die Welt da draußen wird, Stichwort Corona, umso weniger sollte man es kommunizieren, ja.
Genau. Und es gibt sind zwei unterschiedliche Themenblöcke, warum uns das hilft. Das eine ist, Nachrichten, also News allgemein, funktionieren primär dadurch, dass sie negativ sind. Mhm. Weil wir haben ja einen vorgeschalteten Filter. Negative Dinge kommen schneller durch wie positive. Mhm. Wir brauchen Faktor 5:1 ungefähr, um eine negative Kiste zu überlagern. Schon mal der erste Grund, um Nachrichten auszublenden. das zweite Thema um Nachrichten und ständige Verfügbarkeit, Social Media etc. zu reduzieren, ist, ich hatte vorher schon kurz angerissen, jedes Mal, wenn wir in den Dingern drin sind, versorgen wir uns mit Dopamin. Das heißt, wir desensibilisieren uns selbst. Das heißt, es wird für uns viel schwerer, in diesen, was du vorher beschrieben hast, das ist ein Flow-Zustand reinzukommen, indem wir uns selbst mit Dopamin versorgen, weil der Erwartungswert unseres Gehirns viel größer ist. Und das heißt, an der Stelle gilt es wirklich, auf Entzug zu gehen, sich zu sensibilisieren wieder, seinen Körper, das Gehirn wieder an niedrigeres Level an Dopamin zu gewöhnen. Je weniger Dopamin du außerhalb von den Phasen, in denen du es haben möchtest, hast, umso effektiver, effizienter ist es, wenn du es einsetzt für dich.
Ja, wir müssen einfach, das müssen wir wirklich in der Tat, ich meine das wirklich im Indikativ, unser Gehirn schützen. Wir brauchen Schutz, Schutzraum, täglichen Schutzraum für unser Gehirn. Weil sonst funktioniert das alles nicht mit der Transformation oder auch mit ganz individuell persönlichen Themen wie Personal Growth und sowas, Persönlichkeitsentwicklung und etc. passiert, kriegst du nicht auf die Reihe, wenn du diese Schutzräume nicht ermöglichst. Ne?
Ja, ja genau. Also ich glaube, es ist wirklich notwendig. Schutzraum finde ich einen sehr schönen Begriff. Also einen geschützten Bereich für unser Gehirn zu schaffen, in dem es wieder relaxed funktionieren kann. Das Ding ist ja, unser Gehirn ist dafür gemacht, evolutionstechnisch, um zwei Dinge zu tun. Entweder neue Ressourcen zu finden oder uns vor Lebensgefahr zu schützen. Stark vereinfacht. Und vor Gefahren zu schützen ist immer wichtiger. Weil wenn dich der Säbelzahntiger gefressen hat, bringt dir das nichts, dass du ein super tolles Feld mit Johannisbeeren gefunden hast. Whatever. Und deswegen sucht unser Gehirn immer nach Gefahr, nach Risiko. Und jedes Mal, wenn wir in den sozialen Medien unterwegs sind, wenn wir diese News uns reinsaugen, werden wir damit versorgt. Gefahr, da Gefahr, dort Gefahr, da Gefahr, da passiert was, das könnte dir was passieren. Das heißt, mit den ganzen Sachen, mit den ganzen Informationen, die wir heute bekommen, da ist ganz, ganz viel dabei, was unser Gehirn als für uns potenziell lebensgefährlich einstuft. Und also auf der einen Seite ist es das de facto nicht mehr. Auf der anderen Seite reduziert es die verfügbare Bandbreite, die wir überhaupt haben, um Informationen zu verarbeiten, noch weiter.
Absolut, ja. Und ja, das ist einfach auch wichtig fürs eigene Selbstmanagement. Wir kommen so langsam zum Ende, lieber Christoph, denn die Zeit ist schon lange hin. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind jetzt schon seit 48 Minuten dabei. Deswegen ganz kurz, ich finde es aber trotzdem wichtig, auch wenn es jetzt kein Rocket Science heute ist, wo wir in die Tiefen der wissenschaftlichen Daten abgetaucht sind und die neuesten Studien zum Thema Selbstmanagement und Ähnliches gefunden haben, zeigt aber, dass wenn wir uns jetzt in so einer Transformationsgesellschaft wie die unsere bewegen, in denen wir massive Herausforderungen sowohl gesellschaftlich als auch in unseren Jobs haben, ob Homeoffice oder nicht, dass es doch sehr darum geht, auf uns selbst zu achten. Und nicht jeder hat Zugänge zu Meditationen oder zu anderen spirituellen oder geistig spirituellen Methoden und Verhaltensweisen. Das muss man einfach akzeptieren. Und insofern ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich immer wieder auch an Trivialitäten eigentlich zu erinnern. Nicht, dass wir jetzt über Trivialitäten gesprochen haben, sondern wir haben jetzt versucht, ein paar Hacks rauszuarbeiten. Wie kannst du auf dich aufpassen? Wie schaffst du es trotzdem in der Komplexität, fokussiert zu bleiben, produktiv zu werden überhaupt und einfach dann die Transformation, in der wir uns alle mehr und weniger befinden, aktiv mitzugestalten und nicht daherzulaufen mehr. Genau. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Also auf sich selbst achten ist ein absoluter Schlüssel. Ich sage immer gern zu den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, wenn du nicht auf dich achtest, bist du äußerst egoistisch. Weil du kommst irgendwann an die Stelle, wo du keinem anderen mehr helfen kannst.
Das ist ein schönes Schlusswort, Christoph. nicht auf dich selbst achtest, bist du egoistisch. Ich danke dir sehr für die Plauderei mit dir heute zu diesem Thema und wünsche dir erstmal jetzt eine gute Zeit und passen wir alle auf uns ein bisschen mehr auf, ohne egoistisch zu werden. Herzlichen Dank, Christoph.
Danke dir, Gerald. War ein tolles Gespräch. Cool.
Jeder kann KI. Du arbeitest im Marketing, Vertrieb und Kommunikation? Dann geht es dir sicher auch so wie mir. Ich möchte mal schnell einen Post in meinem sozialen Netzwerk absetzen, mir fehlt aber ein passendes Foto. Und dann die Herausforderung mit dem Texten unter Arbeitsstress. Das Ergebnis? Ich unterlasse es meist ganz und verzichte auf wertvolle Opportunities. Um diese und andere alltäglichen Marketingprobleme zu lösen, gibt es die KI-Toolparty.de. Registrieren und in kurzer Zeit Probleme mit künstlicher Intelligenz lösen. Das macht nachgewiesen erfolgreicher. Du bekommst dazu regelmäßig neue Perspektiven für deinen Job, profitierst vom KI-Trend der Zukunft, erhältst KI-Tools-Updates und lernst in Webinaren, wie man sie richtig und smart anwendet. Einfach registrieren unter ki-toolparty.de. Jeder kann KI.